Von Design Thinking als agile Methode habt ihr bestimmt schon gehört, aber ich wollte mir die Arbeitsweise einmal von Grund auf erklären lassen und habe mir deshalb Katrin Lüttke-Müller-Shaw eingeladen. Sie ist mit jungen Jahren bereits ein alter Hase in dem Thema und begleitet Unternehmen und Professionals auf ihrer Design Thinking Lernreise. Wir sprechen über die verschiedenen Phasen des Prozesses, wann und für wen Design Thinking passt, warum es zur digitalen Transformation gehört und hören von interessanten Beispielen aus Katrins Arbeitspraxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WorkLMB Podcast. Und heute habe ich mir die Katrin eingeladen, die aber gerade in Holland weilt. Hallo Katrin.
Hallo Claudia. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, dass wir uns endlich gekriegt haben.
Hat ein bisschen gedauert. Ja.
Denn wir wollten uns ja eigentlich in Beckum hier im Coworking-Space treffen. Das hat aber leider nicht gut funktioniert. Zum Hintergrund, du bist nämlich eigentlich Beckumerin, richtig?
Richtig. Ich bin dort zur Schule gegangen. Ich habe dort mein Abi gemacht und danach bin ich aber sehr schnell aus Beckum auch raus.
Und über deinen Werdegang dann wollen wir jetzt erst vielleicht am Anfang ein bisschen sprechen. Du bist nämlich in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut Academy. So. Kannst du da ein bisschen vielleicht zu deinem Hintergrund erzählen, wie du überhaupt dahin gekommen bist?
Ja, also ich habe Design studiert in Potsdam an der Fachhochschule. Und in diesem Zusammenhang hatte ich dann die Möglichkeit, im Masterstudiengang in Malmö ein Jahr zu studieren. Und dort wurde schon mit Design Thinking Elementen gearbeitet. Also wir waren internationaler Studiengang. Wir waren ganz internationale Gruppe und wir haben immer in Teams gearbeitet. Das war auch das intensivste Studienjahr meines Lebens, aber auch das Beste. Und wir haben immer an Projekten zusammengearbeitet. Und das Spannende war, dass durch unsere verschiedenen Hintergründe einfach immer ganz viele neue Denkansätze auch mit in die Gestaltung reingekommen sind. Und das hat mich total interessiert. Und dort ist dann der Begriff Design Thinking auch zum ersten Mal gefallen. Und dann bin ich wieder zurück nach Potsdam. Und das Studium dort war halt sehr einsam, muss man sagen. Also es war eher so, jeder hat so für sich gewurschtelt. Und dann ist man mal zusammengekommen und hat so gezeigt, was man gemacht hat. Und dann ist man wieder auseinandergegangen. Und mir hat aber diese Teamarbeit extrem gefehlt. Und dann habe ich gesehen, dass es die School of Design Thinking in Potsdam gab. Was für ein Zufall, genau. Und ich kannte auch einige frühere Kommilitonen, die schon dort waren und alle sehr begeistert waren. Und dann habe ich gedacht, ach, gucke ich mir das mal an. Und habe mich dort beworben und habe dann dort auch ein Jahr studiert. Also das Studium ist in zwei Semester aufgeteilt. Man muss sich für jedes neu bewerben. Und das war 2011. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dort beschlossen habe, dass ich Design Thinking Coach werden möchte.
Cool.
Und dann habe ich einfach immer irgendwie versucht, auch in Kontakt mit der School of Design Thinking zu bleiben, mit dem Hasso-Plattner-Institut. Durfte dann auch für die HPE Academy als freiberuflich coachen. Und so habe ich das immer weiter aufgebaut, habe mein Studium dann beendet, habe zwischendurch bei der Telekom gearbeitet, also bei den T-Labs in Berlin und habe da auch schon so ein bisschen gecoacht und habe dann aber gedacht, nee, jetzt muss was Richtiges passieren. Und dann bin ich zur Academy gekommen. Also irgendwann wurde ich angefragt, ob ich nicht da arbeiten möchte und dann habe ich gesagt, ja, unbedingt. Und jetzt bin ich seit 2016 dort und tatsächlich auch, weil es noch eine sehr junge Disziplin ist, eine der alten Hasen.
Ja, ich wollte gerade sagen, obwohl man es jetzt in den letzten Jahren und in letzter Zeit öfter mal den Begriff hört und es auch immer mein Gefühl beliebter wird, das anzuwenden, bist du ja schon ziemlich lange dabei. Ja. Kannst du denn vielleicht erst mal am Anfang definieren, Design Thinking, diese Methode, was ist das denn überhaupt?
Na, wenn man die Begriffe erstmal hört, die kommen ja aus dem Englischen und da entstehen häufig schon Missverständnisse. Denn ja, ich bin ja Designerin, ausgebildete Designerin, aber Design aus dem Englischen heraus übersetzt ins Deutsche heißt erstmal gestalten. Und wenn man Design Thinking als Begriff erstmal so nimmt, kann man sagen, es ist die Ausgestaltung von Produkten, Erlebnissen oder Prozessen für Menschen. Es ist immer menschenzentriert, also wir gucken uns immer an, was brauchen eigentlich Menschen um uns herum? Und diesen Prozess, den wir dann nutzen, um neue Innovationen, Erlebnisse, Prozesse zu gestalten, der ist sehr bewusst, der ist sehr strukturiert. Und das macht Design Thinking eigentlich aus, dass wir sagen können, wir haben, also in Potsdam, wir haben 6 Phasen, wenn man das Design Thinking mal googelt und findet dann verschiedene Prozesse, dann findet man manche mit 12 Phasen, manche mit 5. Im Prinzip steckt überall das Gleiche drin. Also es ist ein Prozess, dem ich folgen kann, der iterativ ist, der immer wieder wiederholt werden kann und der uns zeigen soll, eben weil wir im Team arbeiten, wo stehen wir eigentlich gemeinsam? In welchem Schritt sind wir? Um dann wieder weitergehen zu können. Man hält sich also, man geht auch nicht einmal durch den Prozess, sondern man macht das immer wieder, um sich einer Lösung, einer optimalen Lösung immer mehr anzunähern. Weil es geht dabei nicht nur darum, jetzt Dinge zu entwickeln, sondern es geht auch darum, nach Möglichkeit ein innovationsfreundliches Klima in Unternehmen zu generieren. Das heißt, wenn ich jetzt in Unternehmen, ich arbeite ja jetzt viel in Unternehmen und mit Unternehmen zusammen, dass wir dort Teams zusammenstellen, die gemeinsam an neuen Ideen arbeiten und dadurch eben auch ein neues Mindset generieren, eine neue Arbeitsweise auch in das Unternehmen einbringen. Und das ist eben sehr spannend.
Und in dem Zusammenhang hatte ich mir schon notiert, das ist ja auch dann eben die Bedeutung für die digitale Transformation, richtig?
Richtig, genau.
Also ein generell ein anderes Klima, ein anderes Zusammenarbeiten, eine andere Kultur des Zusammenarbeitens zu schaffen.
Ja, richtig.
Kannst du die 6 Elemente oder eben diesen Prozessstufen einmal beschreiben, die man immer wieder durchläuft?
Ja, also wir haben zum einen den Design Thinking Prozess und wenn wir den nehmen, den wir jetzt in Potsdam nutzen mit den 6 Phasen, dann können wir sagen, in den ersten 3 Phasen geht es erstmal nur darum, ein Problem zu verstehen. Es geht noch überhaupt nicht um Lösung. Das heißt, wir starten mit dem Verstehensprozess, in dem das Team erstmal auch guckt, worum geht es eigentlich. Wir starten immer mit einer Fragestellung, so dass das Team gemeinsam erstmal gucken muss, worüber reden wir eigentlich. Denn häufig, was ja passiert ist, wir bringen Leute zusammen und die meinen, die reden über das Gleiche und diskutieren und diskutieren und diskutieren und am Ende stellt sich heraus, hey, die benutzen vielleicht den gleichen Begriff, aber es ist Die sprechen über was ganz anderes.
Stimmt.
Ja, also ich bringe da immer gerne so ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt sage, denkt mal alle an einen Hund, dann werden alle Zuhörer jetzt ein anderes Bild von einem Hund haben. Manche denken an Dackel, hier bei mir im Hintergrund liegt meine ungarische Straßenhundmischung. Andere haben vielleicht eine Dogge oder einen Retriever zu Hause. So, das ist ein Hund. Wenn ich jetzt sage, gestalte eine Transportmöglichkeit für einen Hund, dann werden die, die den Dackel haben, den Dackel natürlich in eine Tasche packen können. Die, die die Dogge haben, sagen aber, das passt doch nicht in eine Tasche, wie soll ich das denn transportieren? Und da fängt es dann an, in dem Verstehensprozess, dass man auch als Team erstmal eine gemeinsame Sprache entwickelt und gemeinsam definiert, wo geht es denn eigentlich hin? Was wollen wir eigentlich rausfinden?
Also
Was
das
wissen wir?
grundsätzliche Problem erstmal
Ja,
reduzieren auf
verstehen.
die, ja.
Genau.
Alles klar.
Dann geht es in der Beobachtungsphase darum, wirklich rauszugehen. Denn häufig sind unsere Annahmen erstmal in der Fragestellung, das sind erstmal Annahmen und die müssen wir erstmal schauen, haben wir da überhaupt recht? Stimmt das so, was wir da annehmen? Die meisten Unternehmen, in die ich reinkomme, die sagen, ha, wir kennen ja unsere Kunden. Und die sind dann immer wahnsinnig überrascht, wenn die mal rausgehen und mit ihren Kunden sprechen, was sie eigentlich alles zu sagen haben und was sie eigentlich auch für neue Ideen mit einbringen. und dass sie vielleicht ganz andere Probleme haben, über die das Unternehmen nie nachgedacht hat. Das ist total spannend und unheimlich wichtig, wirklich auch diesen Kontakt herzustellen und nicht nur zu Kunden, sondern zu allen Stakeholdern, also alle Bereiche, mit denen vielleicht auch ein Unternehmen zusammenarbeitet. Da einfach mal reinzugucken. Der dritte Schritt ist dann die Synthese. Da schaut man sich an, welche Daten haben wir denn da jetzt gesammelt? Was kommt da übereinander? Was ist vielleicht unterschiedlich? Wo ist vielleicht auch was so überraschend? Da reden wir gerne über den goldenen Nugget. Was ist wie Goldschürfen. Was ist so überraschend für uns, dass wir sagen, hey, da müssen wir unbedingt weiter reingehen, weil darüber haben wir nie nachgedacht. Da könnten wir wirklich auf neue Innovationen treffen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann wird man an der Stelle feststellen, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Wege, die wir gehen können. Und jetzt kann man explorieren und sagen, wir gucken uns alle mal an. Wir gehen jetzt in die Lösungsfindungsphase, entwickeln mal für verschiedene Bereiche, die wir spannend finden, Ideen, bauen vielleicht mal ganz schnelle Prototypen und testen mal und gucken, erstens, haben wir unsere Annahmen wirklich richtig getroffen? Haben wir das Problem wirklich richtig verstanden oder eben nicht? Dann heißt es, na, dieses Fail Early gibt es, ja, also früh und oft scheitern. Ich mag den Begriff Scheitern nicht so gerne, denn im Deutschen ist der so negativ belegt, dass Leute Angst haben. Alle haben immer Angst vorm Scheitern. Ich nenne das lieber Lernen.
Ja, denn Scheitern ist gleich so behaftet wie Scheitern und dann ist Ende und danach passiert ja irgendwie nichts mehr.
Ja, dann passiert nichts. Und das ist eigentlich total schade, weil das ist der Moment, wo wir lernen, hey, die Richtung geht nicht, weil da haben wir einfach rausgefunden, das interessiert niemanden. Also warum sollte man diese Richtung weitergehen? Dann nimmt man lieber dieses Wissen, das müssen wir nicht weiter explorieren, mit und bringt dann seine Energie in andere Bereiche, wo man rausgefunden hat, da macht es Sinn. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und wenn man dann getestet hat, kann man eben wieder zurück in den Prozess gehen und gucken, müssen wir noch mehr Nutzerforschung machen? Suchen wir uns andere Wege aus, die wir noch gehen können? Haben wir vielleicht auch was gefunden, wo wir sagen, wow, das ist total spannend, das betreiben wir mal weiter. Und damit kann man halt sehr gut arbeiten.
Wo du gerade sagtest, ja, es wird die Kunden werden befragt, dann wird relativ früh ein Prototyp entwickelt, geguckt, funktioniert das, woran müssen wir noch arbeiten, was können wir lernen. Wie könnte denn das Team zusammengesetzt sein? Also gibt es da eine optimale Zusammenstellung an Rollen, an Fähigkeiten, die ein Team im Design Thinking Prozess mitbringen könnte?
Es kommt immer so ein bisschen auf die Fragestellung drauf an. Also mit was starte ich eigentlich? Es macht Produktentwickler sind immer sehr gut, wenn es vor allen Dingen, wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln. Dann ist es aber auch sinnvoll, wenn man mal Marketing schon mit reinbringt, weil die haben ja meistens den Kontakt zum Kunden. Es macht auch Sinn, von der anderen Seite mal zu gucken und zu gucken, wen haben wir eigentlich noch so im Unternehmen, wo wir sagen, da ist Kommunikation vielleicht mit drin oder da ist mehr Entwicklung mit drin. Macht es Sinn, es kommt aufs Unternehmen an, vielleicht auch mal jemanden aus der Führung mit reinzunehmen. Ist nicht immer, also es kommt wirklich, da würde ich immer sagen, schaut euch an, wie ihr miteinander arbeitet. Macht das Sinn? Sind die Führungskräfte so offen, dass sie das voranbringen? Oder lädt man die vielleicht einfach zwischendurch immer mal wieder ein für Zwischenpräsentationen? Oder auch als Nutzer, als Interviewpartner?
Gibt es denn dann typische Probleme, die immer wieder auftauchen, wenn so ein interdisziplinäres Team zusammenkommt?
Ja, in Unternehmen ist es tatsächlich, und das beobachte ich sehr stark, die arbeiten immer noch sehr stark in Silos. Das heißt, sie sind in ihrem Daily, also in ihrem täglichen Job total eingebunden und sollen plötzlich jetzt noch on top ein Projekt vorantreiben. Mit einer anderen Methodik. Und das ist natürlich schon auch zeitaufwendig. Und das kann man nicht on top machen. Dafür braucht man einfach auch die Zeit und die Möglichkeiten, sich als Team zusammenzufinden. Und nicht nur zusammenzufinden, also jetzt, wo wir viel online machen, ist das natürlich sehr schön möglich. Ich arbeite gerne mit digitalen Whiteboards, mit Miroboards zum Beispiel, wo man einfach alle Daten auch wirklich zusammensammeln kann. Und man kann sich sehr schön in Zoom treffen oder in MS Teams oder auch wo auch immer und miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Aber häufig fehlt den Leuten die Zeit, weil das einfach unterschätzt wird. Man kommt sehr schnell voran, wenn man das gut macht. Aber wenn man einfach ständig noch andere Projekte reinbekommt, die dann irgendwie plötzlich wichtiger sind, dann wird es schwierig. Also wenn ein Team anfängt, agil zu arbeiten und man im Unternehmen sagt, wir wollen das jetzt machen, dann muss ein Team auch wirklich die Zeit dafür bekommen.
Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, ich mache mal eben noch Daily Business nebenher oder ja, was ich habe mir noch zwei andere Projekte auf dem Tisch, die mache ich dann nachmittags oder so, sondern das ist etwas, damit beschäftigt man sich dann eben als Team den ganzen Tag über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also man soll, also es ist wichtig, dass man immer wieder Teamslots hat, wo man gemeinsam arbeitet. Das heißt aber nicht, dass man nur als Gruppe arbeitet. Mhm. Es kann natürlich auch Aufgaben geben, wo man vielleicht mal ein bisschen Research betreiben muss. Und das kann ja jeder ja auch für sich machen. Darum geht es ja gar nicht. Oder wenn ich Interviews führe, dann gehe ich ja nicht als Gruppe von 5, 6 Leuten auf so einen armen Interviewpartner zu, sondern dann sage ich, wir treffen uns zu zweit. Es macht es immer so, also es ist immer gut, wenn man mindestens 2 Leute zusammen ist, wenn man ein Interview führt, gerade ein Nutzerinterview, da eine Person mitschreiben kann, die andere führt das Interview. 4 Ohren hören einfach auch viel mehr als nur 2. Man kann gemeinsam als Team auch wirklich nochmal anders nachfragen und Daten nochmal ganz anders sammeln.
Oder wenn man hinterher zum Beispiel eine Website programmieren muss als Prototyp oder so. Das machen ja auch nicht alle zusammen.
Nein, das machen auch nicht alle zusammen. Und genau, da hat man dann die Leute dabei, die das gut können. Aber man braucht einfach Teamzeit. Also wir haben mal ein Projekt begleitet, die hatten 3 Tage pro Woche. Und die haben zum Beispiel jeden Donnerstag den User Thursday gehabt. Also jeden Donnerstag haben sie einen Nutzer getroffen und Interviews geführt oder irgendwas getestet. Und das war für die super wichtig, auch zu wissen, darauf arbeiten wir immer hin. Ob es jetzt ein Interview ist, ob es ein Test ist, bis dahin müssen wir was zusammengestaltet haben. Und das ist natürlich, das ging über 8 Wochen, das Projekt. Die haben dann noch mal 3 Wochen drangehangen, aber dann stand auch wirklich was ziemlich Cooles. Und aber die hatten halt die Zeit. Wenn ich jetzt nur ein Team nur 2 Tage oder nur einen Tag in der Woche gebe, ist auch okay, wenn ich es ausprobieren will. Dann verlängert sich der Prozess nach hinten raus.
Aber grundsätzlich soll es ja schon zügig, dauerhaft an dem Projekt gearbeitet werden und immer auf quasi Zwischenziele wie so ein User Thursday hingearbeitet werden.
Genau.
Okay. Ja, grundsätzlich hört sich die Methode ja erstmal total spitze an. Also sounds all good. wann gibt es denn auch Fälle, wann man das nicht anwenden kann? Also wann kann Design Thinking helfen und wann kann es nicht helfen?
Also wenn ich in einer Umwelt arbeite, die sehr verlässlich ist, die sehr stabil ist und sehr eindeutig, also eigentlich überhaupt gar kein Spielraum da ist, um sich zu bewegen, um zu forschen, wo es darum geht, Dinge zu steuern und zu optimieren, da würde ich eher eine andere Methode anwenden. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt Design Thinking. Auch nicht, wenn ich keinen einzigen User drin habe. Also wenn es nicht um Menschen geht, um menschliche Bedürfnisse, ist Design Thinking einfach nicht die richtige Methode. Wenn es aber darum geht, dass sich, wie in der heutigen Welt, eigentlich alles dynamischer wird, komplexer, unsicherer, es mehrdeutige Probleme gibt und ich eigentlich experimentieren muss, um überhaupt herauszufinden, was kann ich denn da jetzt machen, um zu neuen Ideen zu kommen, um zu neuen Innovationen zu kommen? Was wollen Menschen eigentlich da draußen? Und bauen kann ich alles. Also technisch umsetzbar ist ja heute fast alles. Dann ist Design Thinking eine sehr gute Möglichkeit und Methode, um in so einem Prozess zu starten, um überhaupt ein Problem erstmal zu verstehen.
Ich hatte mir jetzt noch etwas, was ich interessant fand und was ich gerne nochmal mit dir ansprechen möchte. Mhm. Du hattest mal gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob wir das in unserem Vorgespräch besprochen haben oder ob ich es irgendwo gelesen habe, User Experience und Design Thinking sind untrennbar. Für viele hört sich das ja vielleicht erstmal ähnlich an. Ist es das Gleiche? Irgendwie doch nicht. Wo ist da der Zusammenhang und wo sind vielleicht die Unterschiede?
Na, wenn man sich anguckt, Design Thinking, also so jung es ist, so alt ist es auch gleichzeitig. Denn der Begriff Design Thinking wurde eigentlich von der Designagentur IDEO geprägt. Also der stammt eigentlich daher. IDEO ist eine Designagentur, die unter anderem die Maus, also unsere Computermaus, entwickelt hat.
Ach.
Also wenn du jetzt gerade eine Maus benutzt, ne?
Ja.
Die haben die so ein bisschen, also die haben die eigentlich entwickelt, ursprünglich. Und die haben diesen Begriff geprägt. Das ist aber eine, wie gesagt, eine Designagentur. Und diese Arbeitsweise, die kommt aus dem Design. Also Designer haben schon ganz früh, auch im Bauhaus schon, immer geguckt, was braucht so ein Nutzer? Wie arbeitet der mit Möbeln zum Beispiel? Wie sitzt der auf einem Stuhl? Wie sollte
Form
ein
follows function.
Mhm. Ja, ja,
aufgepasst.
Die haben eigentlich schon sehr früh, oder Designer machen das einfach, die gucken halt, was ist so ein Bedürfnis und versuchen, dieses Bedürfnis zu stillen.
Mhm.
Und dieser Prozess des Gestaltens, der da entsteht, der wurde übernommen und so dargestellt, dass eigentlich auch gerade Ingenieure so arbeiten können. Einfach auch nicht immer gleich in die Lösungsfindung zu gehen. Also wir haben ein Problem, wir entwickeln eine Lösung und gut ist, sondern wirklich erstmal zu gucken, was ist eigentlich das Problem. Und aus dem User Experience, und das ist so der Bereich, aus dem ich auch komme, da geht es genau darum. Also im User Experience Design schauen wir halt wirklich, was ist ein Bedürfnis, wie gehen Menschen mit Technik um, wie gehen Menschen mit Geräten um, welcher Knopf muss wo sitzen, damit er gut bedienbar ist, wie werden Screens, also ob es jetzt beim Fahrkartenautomaten und so weiter, aufgebaut, damit sie einfach verständlich sind, also ohne, dass ich vorher ein Handbuch lesen muss.
Mhm.
Und dieser Prozess, der ist im Design, ins Design Thinking übersetzt worden. Eigentlich für Ingenieure ursprünglich. Da hat man dann schnell festgestellt, hey, das macht aber total Sinn, wenn wir jetzt Teams mischen und auch Business mit reinbringen und andere Bereiche mit reinbringen, so Wissenschaftler, um gemeinsam eben zu denken und Lösungen zu entwickeln.
Ja. Cool. Apropos Denken und Coaching im Unternehmen, was du machst, wann wirst du denn in ein Unternehmen geholt? Wann meldet sich ein Unternehmen bei dir und sagt so, komm mal vorbei?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also es gibt... Früher war es so, dass es vor allen Dingen darum ging, erstmal die Methode selbst kennenzulernen. Also es gibt, wir machen Methodenworkshops, das kann 2-3 Tage lang gehen, manchmal auch 5, je nachdem, wie intensiv und um welche Themen es gehen soll, wo ein oder mehrere Teams gleichzeitig mit einer Fragestellung losgehen. Jedes Team bekommt einen eigenen Coach an die Seite gestellt, sodass sie gleichzeitig sehr schnell auch durch den Prozess durchkommen und auch immer alle am gleichen Stand, an der gleichen Phase sind. Also wir arbeiten auch sehr stark mit Timeboxing, das heißt, es sind vordefinierte Zeitslots, in denen die arbeiten. Und das ist dann eben sind Methodenworkshops. Dann gibt es, Und die werden auch immer noch angefragt. Also es gibt immer noch Unternehmen, die sagen, wir haben da jetzt von gehört, wir haben auch schon vielleicht ein bisschen damit gearbeitet, aber wir wollen da jetzt nochmal das ganze Team onboarden. Oder wir wollen nochmal genauer wissen, was ist denn das eigentlich? Wir wollen das mal erfahren. Wir haben das gelesen, haben das aber noch nie erfahren. Und Design Thinking muss man machen. Das kann man nicht lesen.
Ja, ich dachte gerade schon, theoretisch kann ich mir natürlich alles anlesen, aber das ist ja nochmal immer ein Unterschied, ob ich es dann wirklich praktisch mache.
Richtig. Alleine diese Teamarbeit mal zu erfahren, wie mache ich das eigentlich? Welche Diskussionen entstehen da eigentlich? Wie gehe ich auch mit einem Team einfach mal weiter, obwohl was nicht fertig ist, was völlig in Ordnung ist im Design Thinking, denn wir sind ja iterativ, wir können ja immer zurückgehen. Ist halt total spannend. Und das kann man sehr gut halt in so einem kurzen in so einer Methodenworkshop erfahren. Man geht auch da raus und nimmt schon einige Methoden für sich mit und kann auch schon ein bisschen was anwenden, was ich sehr spannend finde. Dann haben wir Unternehmen, die sagen, wir wollen mal ein Projekt machen. Wir wollen mal anders arbeiten. Wir wollen mal ein Team haben, das das mal ausprobiert. Das sind so sogenannte Leuchtturmprojekte. Was kommt da am Ende raus? Was können die erreichen? Das sind eigentlich wunderschöne Projekte, weil sie zum einen zeigen, wie Teams anders arbeiten. So ein Team bekommt dann die Möglichkeit, auch mal neue Prozesse und neue Herangehensweisen auszuprobieren. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, auch Multiplikatoren in so ein Unternehmen zu generieren. Denn sowas machen die nie im stillen Kämmerlein, sondern wir laden regelmäßig dann auch immer wieder Kollegen ein, um mal zu gucken. Und präsentieren immer mal wieder und lassen Entscheidungen auch von anderen mitfällen. Und das ist für Unternehmen wirklich spannend, auch mal ein Leuchtturmprojekt zu machen und zu gucken, wie funktioniert das. Und dann geht es aber auch, zurückkommt auf die digitale Transformation, darum, ein neues Mindset, die Kultur im Unternehmen zu verändern. Also wie kann ich da eigentlich, wie komme ich da hin? Also es gibt so einen schönen Spruch, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und das ist von Henry Ford. Und wir sehen heute, Unternehmen haben plötzlich ganz neue Herausforderungen. Alles wird schneller, die Technik wird schneller, die Vernetzung wird schneller. Es gibt immer mehr Konkurrenten aus dem Ausland, die plötzlich anders arbeiten. Und die traditionellen Märkte werden wirklich disruptiert. Und auch Startups und Hacker, ne? Also es sind nicht nur große Unternehmen aus anderen Ländern, sondern eben auch kleine neue Startups gründen sich und plötzlich passiert total viel auf dem Markt. Und diese großen Unternehmen, die müssen anders arbeiten, damit sie mithalten können.
Sonst wird man irgendwann überholt.
Sonst wird man irgendwann überholt.
Und weil wir auch das schon angesprochen hatten, glaube ich mal, in einem anderen Podcast, wo es um Entrepreneurial Thinking ging, können die anderen gerne nochmal reinhören. Da haben wir auch gesagt, auch große Unternehmen, die können sich nicht ausruhen irgendwie auf ihren Produkten, sondern man muss ja generell sich immer weiter bewegen, immer schauen und auch gucken, was kommt denn gerade von Startups, ja? Oder was passiert denn da gerade auf dem Markt?
Genau. Und da ist es einfach eine schöne Herangehensweise, um wirklich sich zu öffnen und zu lernen. Und auch zu gucken, okay, welche Technologien könnte ich eigentlich auch jetzt mit einbringen? Vielleicht auch mal über das eigene Businessmodell nachzudenken. Also im Design Thinking denken wir nicht nur darüber nach, was wollen die Nutzer eigentlich, denn alle Unternehmen wollen natürlich auch Geld verdienen.
Klar.
Sondern auch, wir schauen uns auch an, was haben die für Businessmodelle, wie könnte man ein Businessmodell auch verändern, welche Technologien stehen uns zur Verfügung, was könnten wir vielleicht auch noch entwickeln. Manchmal hilft es auch zu gucken, was könnte in der Zukunft total spannend sein. Das können wir vielleicht jetzt gerade noch nicht. Aber sich dann zu überlegen, wie kommen wir denn dahin? Welche Schritte vorher könnten wir ja schon machen, was wir anbieten können? Und das ist eben sehr spannend.
Ja, spannend, dass das auch mit dazugehört. Also das war mir nicht so klar, dass man damit auch schon ja in die Zukunft planen könnte.
Unbedingt. Also ich finde ja das, also Thema, ich sage immer das Thema Smartphone, ne? Deswegen, ich würde nie zum Beispiel einen Kunden fragen, was würdest du dafür bezahlen? Gerade nicht am Anfang vom Prozess. Hätte mich irgendwann mal jemand gefragt, würdest du 800 Euro für ein Telefon bezahlen, hätte ich dir einen Vogel gezeigt.
Na klar.
Heute hat jeder so ein Ding in der Tasche. Die sind ja auch gar nicht mehr so teuer, aber zum Teil ja doch noch.
Ja.
Und nicht nur eins, sondern vielleicht zwei, drei von den Dingern. Ja? Und das zeigt einfach, wie schnell sowas auch geht. Und das ist sehr, sehr spannend, also was da einfach passiert oder auch, wie man Bedürfnisse schaffen kann.
Stimmt. Ja. Nachfrage erzeugen, ne?
Richtig.
ja, wenn man das Problem des Kunden verstanden hat.
Oder richtig.
Des Users, ja. Kannst du sagen, dass ja oder eine bestimmte Art von Unternehmen zu dir kommen? Sind das immer nur große? Sind das Konzerne? Ist das auch der Mittelstand oder sind das kleine Agenturen? Kann man das überhaupt sagen?
Ich arbeite eigentlich mit allem, auch mit allen Branchen, ob jetzt Mobilität in allen Richtungen oder Pharma oder Lebensmittelbranche, Mittelständler, wir haben eigentlich alles dabei. Das ist, ist auch spannend, in diese verschiedenen Bereiche Einblick zu bekommen, zu sehen, wo sind ähnliche Probleme. Aber auch zu merken, jedes Unternehmen hat hat eine eigene Kultur. Und ich kann nicht einfach irgendwas aus der Schublade ziehen und sagen, so muss man es jetzt machen. Sondern meine Arbeit ist es wirklich, mit den Unternehmen gemeinsam zu schauen, was brauchen die eigentlich? Und ich bin auch nicht da, also ich bin kein in dem Sinne Unternehmensberaterin, sondern eher ein Enabler. Also ich befähige Menschen, interne Unternehmens, also Menschen aus den Unternehmen, ihre eigene Kultur auch zu verändern. Denn die wissen am besten, was sie brauchen.
Also du kommst nicht mit so einem 0815-Konzept
Nein.
in jedes Unternehmen rein. So funktioniert es bei allen.
Nein, das
One size fits all.
Nein, das würde einfach gar nicht funktionieren. Denn jedes Unternehmen ist eigenständig gewachsen. Die haben eine eigene Sprache, die haben ein eigenes Vorgehen. Da ist eine eigene Kultur hinter, da ist ein eigenes Mindset hinter. Und das muss man, ja, das muss man sich anschauen und dann kann man gucken, okay, was kann man in dem Unternehmen eigentlich tun, damit die vorangehen können? Wie geht man mit den Leuten dann auch, wie bringt man die zusammen? Ne? Da zu deiner ersten Frage, wen bringt man in so ein Team rein? Kann ich dir per se in diesem Augenblick gar nicht so sagen, das kommt wirklich aufs Unternehmen an und auf die Fragestellung.
Ja, spannend. Zum Schluss, was mich noch interessieren würde, ob du vielleicht ein paar gute Beispiele hast, wie sowas umgesetzt wurde. Also wo du mit Unternehmen den Design-Thinking-Prozess durchlaufen bist und wo hinterher dann was richtig Gutes rausgekommen ist.
Also wir hatten einen Kunden, mit dem ich auch nach wie vor immer gerne in Kontakt bin, von der Deutschen Bahn. Und da kann man, also wir haben einen Artikel auch darüber geschrieben, den kann man auf unserer Webseite finden, mit Andreas Bürgler, der kam 2016 zu uns, um Design Thinking selber mal kennenzulernen. Und weil er da viel von gehört hat und auch gelesen hat. Und er war in einem 3-Tages-Methoden-Workshop. Und ja, für ihn war das total, ich durfte ihn coachen und für ihn war das total spannend, mit Nutzern zu sprechen. Wir haben mit einer Schule zusammengearbeitet, damals in dem Projekt. Und er musste dann Interviews führen und hinterher ja auch testen. Und das war so für ihn eigentlich auch sehr spannend, diesen Moment, mit einem Menschen überhaupt mal zu reden, dem mal zuzuhören und festzustellen, das passiert viel zu selten in Unternehmen, dass man einfach mal zuhört. Und er wollte das dann halt in sein eigenes Unternehmen reinbringen und sein Team auch onboarden, weil er sagt, das ist super, das müssen wir auch so machen. Und hat es erstmal versucht über eine Präsentation und hat gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann hat er mal einen Teil seines Teams eingeladen, auch zu einem Workshop. Das hat sich dann immer vergrößert. Wir haben dann verschiedene Formate mit denen durchgeführt. Eine Sache, die dabei herausgekommen ist, die sie am Ende aber selber gemacht haben, also die haben wir gar nicht selbst mehr begleitet unbedingt, ist der Infopoint 4.0. Also jeder kennt den Infopoint am Bahnhof. Ne? Das ist da, wo man immer so lange Schlange steht, wenn man eine Information haben will, wenn die Bahn mal nicht fährt, was ja gerade der Fall ist.
Ja.
Und die haben angefangen zu überlegen, okay, wie muss so ein Infopoint eigentlich sein? Die haben sich halt dann mal die verschiedenen Infopoints angeguckt, haben mit Menschen gesprochen, haben herausgefunden, was wollen die da eigentlich? Also, was will man da eigentlich? Wer kommt da hin? Wie fühlt man sich da wohl? Häufig geht es ja darum, erstmal nur eine schnelle Information zu bekommen. Ja. Muss man gar nicht unbedingt mit einem Menschen vorne sprechen. Und dann haben sie ein Team zusammengestellt und da war eben die Frage auch, okay, wo können wir das denn jetzt mal machen? Also, wo können wir einen Projektraum machen, wo wir zusammenarbeiten? Haben dann einen großen Projektraum gefunden, wo sie eben auch mal Prototypen bauen konnten. Dann haben sie sich einen Modellbauer vom Theater eingeladen, der für die schnell Kartonprototypen gebaut haben, damit sie einfach schnell testen konnten. Dann haben sie sich immer verschiedene Nutzergruppen eingeladen, haben dann Feedback bekommen. Der Modellbauer konnte dann natürlich auch sehr schnell umbauen. Mhm. Also Teil des Teams, ne?
Ja, mega Idee, den einfach dazu zu holen.
Ja, das ist total spannend, weil die gesagt haben, nee, das können wir nicht so, können wir das nicht so schnell machen. Mit so kleinen, selbstgebauten Prototypen wollen wir jetzt auch nicht rausgehen, weil das bringt uns gerade an dieser Stelle nichts. Wir holen uns einfach jemanden rein. Mhm. Das ist eben auch der Punkt, ne? Man muss nicht immer raus, man kann sich die Leute auch mal zu sich holen. Mhm. Und so haben die ihren Prototypen immer weiterentwickelt, hatten dann irgendwann den ersten richtigen Prototypen, haben die am Bahnhof Südkreuz in Berlin getestet. Der war sehr schick, sehr ausgearbeitet. Mhm. Und die haben getestet, indem der einfach da war und funktionierte. Mhm. Da saßen halt Bahnmitarbeiter hinter, ne? Mhm. Und der konnte halt genutzt werden. Spannend war an der Stelle, die haben den Vorstand nicht so richtig abgeholt. Also die haben intern nicht wirklich kommuniziert, was es heißt, mit einem Prototypen zu arbeiten. Hm. Die mussten halt diesen Infopoint zwischendurch immer mal wieder ausschalten und dazu machen, um die Daten erstmal wieder zu evaluieren. Ja. Und da war so ein Unverständnis im eigenen Unternehmen, warum wird das denn jetzt zugemacht? Das kann man doch nicht machen, die Leute sind doch ganz unzufrieden. Und das ist einfach auch ein großes Learning gewesen, dass man auch im eigenen Unternehmen Menschen abholen muss, um überhaupt erstmal auch ein Verständnis zu schaffen, was passiert da eigentlich.
Weil dir nicht klar war, genau, dass es ein Prototyp ist, das ist jetzt nicht die fertige Lösung und wir sind jetzt durch mit der Geschichte, sondern es ist jetzt einfach der Prototyp, richtig, der gerade einmal getestet wird.
Genau. Mhm. Also ganz, ganz spannend, was da, wie die da vorgegangen sind und dass sowas eben in Unternehmen auch immer mehr gelebt wird.
Ist es denn dann positiv ausgegangen?
Ja, also man findet den noch nicht überall, aber in Frankfurt, in Heidelberg steht der Infopoint, da kann man den auch nutzen. Mhm. Und die arbeiten natürlich auch da, ne? Man ist nie fertig, sondern man entwickelt immer weiter und verbessert immer weiter. Man lernt auch immer weiter. Auch da kann man, ne, zurückzukommen zum Scheitern, man kann auch nochmal feststellen, was nicht gut funktioniert auf Dauer und dann nochmal Hand anlegen und was verändern. Mhm. Dafür muss man nur offen sein und dafür ist ein Mindset eben auch sehr wichtig.
Ja. Und was du gerade sagtest, die haben sich ein Teamraum, ein Projektraum gesucht, um wahrscheinlich wegzukommen, um das nicht eben in ihren normalen Büros zu machen. Kurzer Werbeblock, So ein Coworking-Space ist doch bestimmt super geeignet dafür.
Hervorragend. Nee, definitiv. Einfach auch mal die, also deswegen kommen viele Unternehmen auch gerne zu uns in unsere Räumlichkeiten nach Potsdam, mhm. die für unsere Workshops perfekt ausgestattet sind. Mhm. Um einfach mal anders zu arbeiten, um mal zu gucken, wie ist das, wenn man zum Beispiel viel steht? Wir haben Stehtische, alles ist auf Rollen, alles ist beweglich, wir haben bewegliche Whiteboards. Man kann überall sich einen neuen Raum suchen, wenn es mal zu laut ist, gehe ich halt ins Foyer.
Ja, bestimmt ne? auch überall so Bastelmaterialien.
Alles voll Bastel, ich work schon, genau.
Ja, das hört sich jetzt so nach, weiß ich nicht, ne?
Ja, das hört sich immer nach Kindergarten an.
Ja, ich
das
wollte jetzt
Spielwiese.
Nicht so
sagen. Ja. Nein, das ist, aber was ja das Spannende ist, diese Materialien, die sind ja nicht, also so, wir wollen jetzt keinen Kindergarten nachbauen, nee. Sondern was sie machen ist, die durch dieses Benutzen mit den Händen ja. und dem Arbeiten mit den Händen werden unterschiedliche Gehirnregionen auch angetriggert. Und man kommt auf neue Ideen. Man kann es einfach mal ausprobieren und macht nichts kaputt. Genau. Wenn ich einen Pfeifenreiniger in der Hand habe oder ein paar Legosteinchen, das mache ich nicht, damit mache ich nichts kaputt. Das kostet einfach auch nicht viel Geld. Als wenn ich gleich was programmiere, wo ich dann schon hunderte von Stunden rein investiere und am Ende kommt raus, es will keiner haben.
Ja.
Das ist einfach teuer und das ist zeitintensiv und sowas kann vermieden werden und das sollte auch. Mhm. Und deswegen arbeiten wir viel mit Prototypen und entwickeln Prototypen so früh wie möglich, aber so einfach wie möglich. Ohne zu coden, ohne zu wirklich zu bauen, sondern erstmal um zu testen, um herauszufinden, ist das etwas, für das jemand brennt.
Das hat jetzt richtig Lust gemacht, das auch mal selber auszuprobieren. Egal, wo man das macht, ob man jetzt zu euch fährt, ob man sich woanders irgendwie einen Kreativraum sucht. Man muss sich auch erstmal ein bisschen drauf einlassen und es ausprobieren und gucken, ob das für einen selber funktioniert. Aber ich denke, die meisten Leute, die es wirklich mal probiert haben, die merken, dass dann das auch wirklich Spaß macht, in diesem Team zusammenzuarbeiten. Und hinterher kommt dann auch wirklich was Gutes bei raus.
Ja. Ja. Und vielleicht auch was Unerwartetes.
Und selbst wenn man lernt, das war der falsche Weg, dann hat man ja auch schon viel gelernt.
Genau.
Ja.
Man hat aber auf jeden Fall auch noch andere Wege gefunden, die funktionieren.
Ja.
Das ist eben das Tolle.
Ja.
Also ich mache nie nur einen Weg auf, sondern ich mache sofort automatisch mehrere Wege auf, die ich explorieren kann. Und dieses Explorieren ist einfach das A und O.
Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Katrin. Dass du dir in deinem Urlaub die Zeit genommen hast dafür.
Sehr gerne.
Man merkt, da steckt noch so viel mehr dahinter. Und ja, wer Lust hat, ich verlinke am besten nochmal vielleicht eure Website. Mhm. Dann kann man sich darüber noch ein bisschen einlesen oder dich kontaktieren und so dann auch mal selber ins Design Thinking reinkommen.
Ja, gerne. Ja.
Vielen, vielen Dank und vielleicht, wenn du das nächste Mal im Beckum bist, vielleicht klappt es dann.
Ja, ich hoffe auch.
Alles klar. Dankeschön.
Danke dir.